Deutschlandfunk Nova.
Sie bezahlen das Studio, die Technik, die Tour, das Marketing, den Vertrieb von Vinyl zum Beispiel, wenn du darauf Bock hast, bringen dich auf die Streaming-Plattform und ins Radio, machen dich bekannt auf Social Media und verdienen dafür an deinem Erfolg mit. So ist, grob und umrissen jetzt mal, die Arbeit von Musiklabels heutzutage. Früher ging nichts ohne ein Label, weil du dir als unbekannter Musiker weder ein Studio leisten konntest, das ist nämlich sehr teuer, noch mal eben irgendwie eine Platte oder eine CD pressen konntest, ohne einen Topf voller Gold im Prinzip gefunden zu haben oder eben mitzubringen. Heute geht das eigentlich alles auch ohne Label. Produzieren kannst du mit guter und mittlerweile erschwinglicher Software und Equipment von zu Hause aus. Ist ja gerade während der Corona-Pandemie ganz groß geworden, ne? Also haben wir dann immer so als a Bedroom Pop zum Beispiel bezeichnet. Also der quasi aus dem Schlafzimmer raus produziert wird. Platten gibt's heute nicht mehr, geht alles digital, ist auch günstiger. Social Media kannst du auch selber zaubern und deine Musik dann da unter die Leute bringen. Also seit der Digitalisierung ist das alles möglich und damit drängt sich ja, finde ich, schon auch die Frage auf, brauchen wir Labels noch? Was haben die heute für einen Stellenwert? Hat sich da vielleicht was verschoben? Ja, und das sind Fragen, die ich mir gestellt habe. Und weil ich natürlich hier bei Deutschlandfunk Nova arbeite, in einer Abendmusiksendung, habe ich einfach ein paar Menschen zusammengetrommelt und sie gefragt, wie sie das sehen. Den Anfang macht heute Michael Clement. Der ist Professor für Marketing und Medien in Hamburg an der Uni und hat zum Beispiel Studien zur Zukunft unserer Mediennutzung gemacht. Kennt sich also bestens aus mit dem Musikmarkt in Deutschland. Und mit dem habe ich, wie gesagt, gesprochen und ihn gefragt, wie er das denn sieht.
Also die Aufgabe eines Labels ist ja, einen wertschöpfenden Prozess zu begleiten. Und diese Wertschöpfung beginnt ja eigentlich mit dem kreativen Schaffensprozess, der ja in der Regel bei dem Musiker oder der Musikerin entsteht, geht dann über in die Produktion und Aufnahme. Dann muss das ganze Musikwerk ja irgendwie auch erstmal an den Mann und die Frau gebracht werden. Das heißt, wir haben also ein Vertriebsthema. Dann muss es auch noch bekannt gemacht werden und dann muss es eben auch ausgeliefert werden. Und diese Vielzahl von unterschiedlichen Schritten kann ein Label in Gänze übernehmen. Es kann einen Teil davon übernehmen oder es kann es sozusagen völlig außen vor lassen und der Künstler oder die Künstlerin macht es von ganz alleine. Und die Digitalisierung hat dazu geführt, dass diese wertschöpfenden Elemente ein Stück weit mehr Richtung den oder die Künstlerin gehen können und ein Stück weit weniger von den Labels gemacht werden müssen.
Aber heißt das auch, dass sich da was im Machtgefüge verschoben hat? Weil im Prinzip Musiker und Musikerinnen es heute ja wirklich ohne Label schaffen können?
Es herrscht ja immer eine Verhandlungslösung in diesem Geschäft. Natürlich kann ein Künstler oder eine Künstlerin das ganze Thema für sich alleine entdecken und den gesamten wertschöpfenden Prozess für sich selbst auch gestalten. Aber wenn es eben ein Label gibt, dann hat das Label eben in der Regel auch die Möglichkeit, ein Stück weit stärker diesen Künstler oder die Künstlerin zu unterstützen. Und je bekannter ein Künstler ist, desto stärker kann diese Person eben auch auf den Anteil aus dem Vertrag heraus hinwirken. Insofern ist es schon früher auch und heute immer noch eine vertragliche Lösung im Sinne eines, naja, wie viel Anteil bekommt der Künstler und wie viel Anteil bekommt das Label in Abhängigkeit auch von den Leistungen, die ein Label erbringen wird. Das hat sich nicht geändert wirklich. Was sich wirklich nur geändert hat, ist, dass ein Musiker oder eine Musikerin heutzutage einfach mehr der Wertschöpfungskette selber erledigen kann. Man muss jetzt nicht mehr zwingend in ein Studio gehen, um einen Hip-Hop-Song aufzunehmen. Man muss jetzt auch nicht mehr zwingend die ganzen Marketingmaßnahmen extern machen lassen. Das kann man auch selber machen. Die Frage ist nur, ob man das dann auch gut macht und ob es auch so gut dann tatsächlich im Markt ankommt. Und insofern ist die Rolle der Labels zweifelsohne immer noch sehr relevant, wenngleich eine Künstlerin oder ein Künstler mittlerweile durch die Digitalisierung auch mehr für sich selber entdecken kann und auch mehr sozusagen der Wertschöpfung für sich selber übernehmen kann.
An dem Punkt, an dem die Menschen bei den Labels ja auch nicht mehr allein die Entscheider sind, was auf den Musikmarkt kommt und was nicht, da könnte man ja jetzt auch denken, dass die Palette und die Bandbreite an Musik bunter geworden ist. Aber gefühlt, also wenn ich jetzt so gucke, was ich so mitbekomme an Musik, ist es nicht so. Können Sie das erklären?
Ich glaube, das ist eine fehlerhafte Wahrnehmung. Die Bandbreite der Musik ist gigantisch. Sie brauchen sich ja nur mal einen Streamingdienst nehmen und mal reinschauen, was es da für Musik gibt. Es gibt faktisch alle Musik. Es hat so viel Musik gegeben per Mausklick wie noch nie zuvor. Insofern ist der Wettbewerb, den ein Künstler oder eine Künstlerin hat, der ist ja gigantisch. Ich konkurriere mit Millionen von bestehenden Songs und Tausenden von neuen Songs, die jeden Tag neu hochgeladen werden. Insofern ist die Demokratisierung der Musikerstellung auf alle Fälle gegeben, denn jeder Mann oder jeder Frau kann natürlich Musik generieren und auch hochladen. Die Frage ist nur, wird es nachgefragt? Und das ist doch im Kern eine Marketingfrage, nämlich wie stark ist eine Künstlerin oder ein Künstler in der Lage, auf sich selbst aufmerksam zu machen?
Ja, aber wenn Sie das so sagen, klingt das ja, als läge der Ball ausschließlich im Feld der Künstler und Künstlerinnen. Aber so ist es ja nicht, weil im Zweifel entscheiden ja irgendwelche Algorithmen, über die wir gar keine, also da wissen wir gar nicht, wie was entschieden wird, wer gehört wird.
Ja, aber der Algorithmus entscheidet ja im Kern nach unterschiedlichen Elementen. Also welche Informationen gehen in einen Algorithmus denn hinein? Es geht ja im Kern erstmal hinein, welche Musik wird eigentlich nachgefragt und von wem wird diese Musik nachgefragt? Denn Vorschläge, die Sie bekommen, mögen möglicherweise anders aussehen als die Vorschläge, die ich bekomme. Mhm. Insofern sind die Algorithmen natürlich sehr viel breiter aufgestellt. Natürlich ist es so, dass ein Algorithmus vielleicht ein Stück weit stärker auf die Musiker aufmerksam wird, die in der Vergangenheit auch schon erfolgreich gewesen sind. Vielleicht ist es auch so, dass eben durch Marketingmaßnahmen seitens der Label oder der Künstler selbst auch eine Promotion auf der Seite der Streamingdienste möglich ist. Und insofern haben die Künstlerinnen und Künstler weltweit eigentlich alle die Möglichkeit, dort etwas zu bewirken. Aber es hängt natürlich immer ein Stück weit davon ab, wie viel Budget haben sie zur Verfügung, um diese Themen voranzutreiben. Und wie das nun mal leider manchmal ist im Leben, werden einige Künstler eben sehr viel gehört, die haben ein wenig mehr Budget vielleicht zur Verfügung und andere werden halt nicht so viel gehört, die haben in der Regel etwas weniger Budget zur Verfügung. Ich glaube, da hat sich nicht groß was verändert in dem Spiel zu früher. Was sich aber verändert hat, ist, dass jeder eigentlich jetzt Zugang hat auf diese Plattform und seine Musik oder ihre Musik hochladen kann. Und das ist aus meiner Sicht etwas besonders Schönes, denn dadurch ist die Bandbreite an Musik so groß wie noch nie zuvor.
Ich habe mit Professor Michael Clement von der Uni Hamburg darüber gesprochen, wozu wir im Jahr 2025 eigentlich noch Musiklabels brauchen oder ob die nicht, Digitalisierung sei Dank, überflüssig geworden sind. Er hat mir erzählt, dass zum Beispiel mittlerweile 75% des Geldes, das mit Musik gemacht wird, auf den Streaming-Plattformen generiert wird. Das letzte Viertel sind dann noch so zum Beispiel Live-Konzerte, Downloads und tatsächlich auch sowas wie Vinyl. Na, aber der große Player sind tatsächlich die Streaming-Plattformen. Das spielt Genres wie zum Beispiel Hip-Hop und Rap, die eh kurz und knackig sind, total in die Hände. Andere Genres, Metal, Rock, Indie, Jazz, haben das Nachsehen. Und ich habe ihn deswegen gefragt, ob dann nicht bei der Verteilung des Geldes die Labels, um es mal überspitzt zu formulieren, vielleicht sogar das geringere Übel sind im Vergleich zu den Streaming-Plattformen.
Die Abrechnung in den Streaming-Diensten erfolgt nach folgendem Prinzip. Es ist das typische sogenannte Pro-Rata-Modell. Und die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich folgende. Nehmen wir mal an, wir haben 100 Abonnenten an einer Streaming-Plattform. Dann haben diese Personen, die zahlen ihren monatlichen Beitrag an die Streaming-Plattform. Das nennen wir mal den Topf. Das heißt, in dem Topf ist der gesamte, sind die gesamten Einnahmen, die die entsprechenden Abonnenten an den Streaming-Anbieter zahlen. Der Streaming-Anbieter nimmt sich in der Regel 30% sozusagen aus diesem Topf heraus für seine Services, bleiben also 70% in diesem Topf. Und die Frage ist jetzt, wie werden eigentlich diese 70%, die in dem Topf verbleiben, eigentlich an die Künstler ausgeschüttet? Und der Algorithmus oder die Logik ist wie folgt. Wir haben einen Topf und wir nehmen am Ende des Monats einfach alle Streams, die diese Personen generiert haben und teilen den Topf durch die Streams und schütten dann aus. So ist die Logik, ist also eine Marktanteilslogik. Nun gibt es drei Punkte, die wichtig sind, die einen Hebel darstellen in der Umverteilung dieser Gelder. Das erste ist die Länge des Songs. Ein Song gilt dann als ein Stream, wenn er exakt 30 Sekunden gespielt worden ist. Das heißt, wenn ich einen 10-Minuten-Song von meinetwegen Metallica nehme, dann ist das ein Stream. Wenn ich aber 2-Minuten-Song habe, dann habe ich in 10 Minuten nicht einen Song verarbeitet, sondern ich habe insgesamt 5 Songs verarbeitet. Heißt, die ideale Länge eines Songs ist genau 31 Sekunden. Dann ab 31 Sekunden ist der Stream ein Stream. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich hören unterschiedliche Nutzergruppen unterschiedlich viel. Ich höre vielleicht ein bisschen mehr Jazz und ein bisschen mehr Latino und so weiter, wohingegen meine jüngeren Kinder, die hören natürlich sehr viel mehr Hip-Hop und Rap. Meine Kids haben ein bisschen mehr Zeit, Musik zu hören als ich, generieren also sehr viel mehr Nachfrage. Wer zahlt aber das teure Abo? Ich zahle das teure Abo. Das heißt, wir haben die 3 Elemente, nämlich wie lang ist der Song, wer hört eigentlich wie viel und wer zahlt eigentlich wie viel. Und dann ist es eben so, dass insbesondere der Konsum der jungen Menschen, die einfach sehr viel mehr konsumieren, dazu führt, dass es eine Umverteilung gibt von den Künstlern, die von, ich sag mal, den Personen gehört haben, die weniger Musik hören, dafür aber in der Regel die teureren Accounts haben. Und das führt im Kern dazu, dass in der aktuellen Lage insbesondere deutschsprachige und internationale Hip-Hop und Rap sehr stark profitiert von diesem System. Und internationaler Rock, Metal und Jazz und Klassik davon eben in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die eben nicht so viel von jüngeren Leuten gehört werden, die einfach sehr viel Zeit haben und in der Regel auch sehr viel längere Tracks haben. Insofern führt das zu einer Umverteilung durch dieses System. Die Alternative wäre jetzt, ich zahle meine 10 Euro, der Streaming-Anbieter nimmt sich seine 30% und dann werden die verbleibenden 7 Euro so ausgeschüttet, dass ich nur die Musiker bezahle, die ich höre. Also nicht irgendjemand anderes hört, sondern die ich höre über meinen Account. Und dann haben wir eben auf dieser Ebene, das ist das sogenannte nutzerzentrierte Auszahlungsmodell, eben nicht einen großen Topf, der dann sehr stark umverteilt wird, sondern wir haben einen Topf für jeden einzelnen Abonnenten und auch nur die Musik, die dieser einzelne Abonnent hört, wird dann auch von dem Topf bezahlt.
Glauben Sie denn, dass der Musikmarkt, so wie er sich jetzt nach quasi dem Einzug der Digitalisierung zurechtgerüttelt hat, bleiben wird? Oder glauben Sie, dass sich da noch Dinge ändern werden?
Also die Musikindustrie, und das muss man vielleicht noch mal einmal positiv formulieren, hat ja sehr stark von den Streaming-Diensten profitiert. In Summe. Wir haben ja den Peak des Marktes um 1990 rum gehabt mit den Single-CDs und danach ging es ja dramatisch runter, weil eben durch illegales File-Sharing etc. eine Vielzahl von Möglichkeiten der Digitalisierung auch schlicht, ich sag mal, vergeben worden sind. Und der Streaming-Markt, der jetzt in Deutschland etwa 1,76 Milliarden Euro inne hat, ist quasi ja, das Wachstumspferd der Industrie und wir sehen erhebliche Wachstumseffekte seit etwa 2017, 18 allein durch das Streaming. Insofern gehe ich davon aus, dass dieser Markt weiterhin wachsen wird. Dieser Markt wird noch dominanter werden und natürlich wird es dann zu Verteilungskämpfen führen, wenn eben im Kern es darum geht, aus den Abogebühren der Konsumenten letzten Endes die Künstler oder Künstlerinnen zu bezahlen.
Das sagt Professor Michael Clement von der Uni Hamburg. Morgen gibt's dann mehr zum Thema. Da hören wir, wie etwa Studierende auf den Musikmarkt vorbereitet werden, dass sie nämlich mehr sind als nur Künstler, Künstlerinnen, nämlich auch Selbstvermarkter und was das konkret eben mit dem Produkt macht, also mit der Musik am Ende.
Deutschlandfunk Nova.